Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 2. Juli 2025, gleich dem 11. Tier 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag mit dem Titel Ja Hussein. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich den Trauermonat Muharram mit dem Titel Ja Hussein. Bleiben Sie dran. Muharram ist der erste Monat im Mondkalender. Jedes Jahr lebt in diesem Monat intensiv die Erinnerung an den Aufstand von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auf. Ungefähr 2 Jahrhunderte vor dem Islam trafen die Stammesoberhäupter in Mekka zusammen, um sich auf eine Benennung der Monate zu einigen. Ihr Treffpunkt war das Haus des Kilab ibn Murrah, einem Vorfahren des Propheten. Es war ein Monat, in dem die Araber Krieg als verboten betrachteten. Sie nannten daher diesen Monat Muharram und einigten sich darauf, dass am 1. dieses Monats der Jahresbeginn im Mondkalender sein soll. Als später der Prophet, Friede sei mit ihm, im 13. Jahr nach seiner Aussendung von Mekka nach Medina auswanderte, war gerade der Monat Rabiul Awwal. Und ab da wurde der erste Rabiul Awwal als Beginn der islamischen Geschichte Kalenderbeginn der Muslime betrachtet. Wegen Verbreitung des Islams auf die Gebiete des Persischen und Römischen Reiches und aufgrund der Verträge in Sachen Frieden, Steuerabgaben und ähnlichem, wurde eine genaue Festlegung des Datums notwendig. Zu diesem Zweck berief der zweite Kalif eine Beratungssitzung ein. Imam Ali, Friede sei mit ihm, schlug vor, dass der islamische Kalender mit dem Jahr beginnen soll, in dem der Prophet aus Mekka ausgewandert ist, also 622 nach christlichem Kalender, während der Monat Muharram zum ersten Monat im Mondkalender festgelegt wurde. Der erste Muharram ist also im Mondkalender Neujahrsbeginn. Er fällt dieses Jahr auf den 10. August. Bei Beginn des Monats Muharram wird jedes Mal die Erinnerung an Ashura und das Aufbegehren Imam Husseins, Friede sei mit ihm, wieder lebendig. Das Blut Imam Husseins, welches 61 Jahre nach der Hijra, in einem Monat, in dem Krieg verboten war, vergossen wurde, ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch frisch. Es durchströmt die Adern von Millionen von Menschen, die die Freiheit und Gerechtigkeit lieben. Für sie ist Hussein der Sohn Alis, ein Mensch, der sich gegen das Unrecht gewehrt hat und Vorbild. Die Erinnerung an den mutigen, opferbereiten Kampf Imam Husseins und seiner Gefährten schürt ihren Eifer und stärkt ihre Motivation. Wenn die Zeit sich jährt, in der Imam Hussein, der edle Enkelsohn des Propheten Gottes, in Kerbala zum Märtyrer wurde, herrscht plötzlich eine andere Atmosphäre im Iran und anderen islamischen Ländern. Überall wird daran erinnert, dass wieder Muharram ist. Spruchbänder und Fahnen und Banner mit dem Namen der Familie des Propheten hängen an den Häuserwänden. Die Menschen kleiden sich in Schwarz zum Zeichen dafür, dass der Trauermonat Muharram begonnen hat. Salam Muharram. Das Heldenepos, welches der Enkelsohn des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, Imam Hussein 61 Jahre nach der Hijra schuf, steht jenseits von Ort und Zeit. Dieses Epos haucht allen den Geist der wahren Menschlichkeit ein. Die Zeit, in der sich der Märtyrertod Imam Husseins jährt, erinnert an seinen unvergänglichen Kampf in Kerbala. Es war ein ungleicher Kampf gegen Yazid, den unwürdigen Herrscher seiner Zeit. Der Widerstand Husseins gegenüber diesem ungerechten Herrscher ist zur ewigen Lehre geworden. Der Imam sah das Unrecht und das Unheil in der damaligen muslimischen Gesellschaft und daher betrachtete er es als seine Pflicht, die Angelegenheiten der Muslime wieder ins Lot zu bringen. Er erklärte von Anfang an offen, dass er gekommen ist, um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen. Denn er war Zeuge, dass die Vorgehensweise des Propheten, die Sunna, in Vergessenheit geraten war. Das Wichtigste war für diesen Edlen, dass er seine Pflichten gegenüber Gott erfüllt. Die Ashura-Bewegung hat in Wahrheit viele Seiten. Aus welchem Sichtwinkel man diese Bewegung auch immer betrachtet, sie gibt immer Edles zu erkennen. Wir begegnen der Fruchtlosigkeit Imam Husseins gegenüber dem ungerechten Herrscher und ebenso seinem opferbereiten Einsatz und seiner Selbstlosigkeit auf höchster Ebene. Eine andere Seite dieser Bewegung ist die Erhabenheit Imam Husseins. Denn obwohl er getötet wurde, ragt er stark und einflussreich hervor und hat sich mit seiner Größe verewigt. Wahre Größe gehört nur Gott, dem Propheten und den Gläubigen. Ein weiterer Aspekt der Ashura-Bewegung ist die Bemühung um eine Besserung und Heilung der Gesellschaft. Mit anderen Worten, Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein großer Reformer gewesen, der bis zum Schluss an seinem heiligen Ziel festhielt. Bei seiner großartigen Bewegung spielen das Shahadat, der Märtyrertod auf dem Wege Gottes, und Mujahidat, der unermüdliche Kampf gegen den Abgott seiner Zeit, eine herausragende Rolle. Der größte Aspekt dieser Bewegung, welcher die anderen Aspekte beeinflusst, ist jedoch der Glaube an Gott und an den jüngsten Tag. Dieser Glaube hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zu einem mutigen, unermüdlichen, einflussreichen, reformistischen Menschen und einem unvergesslichen Märtyrer werden lassen. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit dem Aufstand in Karbala die Menschen auf der Welt an ihre Würde und ihr Selbstwertschätzung erinnert. Mit seinem bekannten Ausspruch Heihat min nazilla, niemals Schmach, niemals Unterdrückung, erklärte er, dass er sich niemals unterdrücken lassen wird. Yazid verlangte von ihm den Treueeid, aber Imam Hussein fügte sich nicht und damit zeigte er, dass der Mensch seine Würde nicht aufgeben darf. Selbst wenn man ihm die ganze Welt versprochen hätte, damit er seinen Glauben, seine Selbstwertschätzung und seine Freiheit aufgibt, wäre Imam Hussein niemals zu dieser Schmach bereit gewesen. Wir begegnen bei seinem Widerstandskampf den edelsten moralischen Verhaltensweisen. Die Geschichte berichtet von folgendem Ereignis. Der Imam und seine Helfer war von Mekka in Richtung Kufa aufgebrochen, als 1000 berittene Soldaten unter Anführung des Hur ibn Yazid Riyahi ihm den Weg verstellten. Es war mitten in der Wüste. Als Imam Hussein, Friede sei mit ihm, sah, dass die feindlichen Soldaten durstig waren, tat er etwas Einmaliges. Er sagte zu seinen Leuten, »Gebt ihnen zu trinken.« Imam Husseins Helfer stillten den Durst der Feinde und tränkten auch ihre Pferde. Imam Hussein hätte das Heer der Feinde dursten lassen können, aber er war ein gütiger Mensch und seine Barmherzigkeit ließ nicht zu, jemandem unbarmherzig zu behandeln, selbst wenn er der Feind ist. Hussein und seine Helfer waren dank der Lehre des Islams nicht so wie viele andere, die bei Begegnung mit einem Feind Hass erfüllt, moralische Verpflichtungen mit den Füßen treten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist eine einflussreiche Persönlichkeit in der Geschichte. Er lädt mit seiner Charaktergröße die Menschen zur Vervollkommnung ein. Anstatt sich seiner guten Eigenschaften zu rühmen, ruft er in den anderen die Neigung zu diesen Eigenschaften hervor. Imam Hussein ist wie ein Wahrzeichen für die Barmherzigkeit Gottes. Er liebte die Menschen und hatte sich zu ihrer Rettung erhoben. Der iranische Gelehrte und Märtyrer Murtaza Mutahhari schreibt, das Leid und Unglück der Feinde des Propheten empfand dieser als schmerzlich. Allerdings begriffen die Feinde dies nicht. Auch für Imam Hussein war die Misere der Feinde schwer zu ertragen. Er wollte nicht, dass sie in dieser Miserie verblieben. Er verhielt sich während seiner Kampfbewegung voller Liebe und Freundschaft und hat zu verschiedenen Gelegenheiten den Gegnern gut zugesprochen, damit er vielleicht einen aus dieser Schar von Unglückseligen auf den rechten Weg bringt. Die Geschichte zeigt, dass einige, dem Prophet und Machtsüchtigen folgend, die Unwahrheit und das Falsche verteidigen, während andere, die Erkenntnis und Wissen besitzen, Recht und Wahrheit unterstützen. Diese beiden Gruppen haben im Laufe der Geschichte überall offen oder im Verborgenen gegeneinander gekämpft. Die unrechtmäßigen Mächte konnten mit ihrer Arroganz und Gewalt immer eine Zeit lang herrschen, aber ihnen ist es nie gelungen, die Wahrheit zu vernichten. Denn es sind Wahrheit und Recht, die in der Daseinsordnung gelten. Wahrheit und Lüge sind wie Schatten und Licht. Das Licht ist wahr und beständig und es ist auch ohne den Schatten da, selbst wenn es eine Zeit lang nicht zu sehen ist. Die ungleiche Schlacht zwischen den Herrscharen des Yazid und der kleinen Schar von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein anschauliches Beispiel von dem Kampf des Wahren gegen das Unwahre, welcher die Geschichte hindurch in verschiedenen Formen anhielt. Jedes Jahr wird mit Beginn des Monats Muharram die Erinnerung an den ungleichen Kampf wieder aufgefrischt, damit es ein Weglicht für die sei, die nach Recht und Wahrheit streben. Salam dir, Hussein. Salam dir, Monat Muharram, der alle auf der Welt in allen Zeitaltern zur Wahrheit und zum Recht herbeiruft. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur. Die Baukultur von Grabstätten im Iran ist beachtlich. Wir begegnen heute zahlreichen Grabstätten im Iran, in denen wichtige Persönlichkeiten aus der Geschichte ruhen. Je nach der örtlichen Lage und dem vorhandenen Baumaterial jeder Region nehmen diese Bauwerke eine andere Gestalt an. In einer Reihe von Beiträgen möchten wir Sie mit der Geschichte des Grabstättenbaus im Iran bekannt machen und einige typische Bauten vorstellen. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen ihre Verstorbenen auf unterschiedliche Weise beigesetzt. Die Grabstätten, die auf der Welt errichtet wurden, sind verschiedener Gestalt. Eines der Probleme war immer, wo und wie Tote beigesetzt werden sollen. Die ältesten Gräber, die man gefunden hat, entstanden vor Tausenden von Jahren vor Christus. In der Frühsteinzeit hat man die Leichen wie einen Embryo im Mutterleib in ein Steingrab gelegt, so als wäre der Tod im Schlaf versunken und es bestünde die Hoffnung, dass er wieder aufwacht und ins Leben zurückkehrt. Die Ahnen der heutigen Menschen haben in weit zurückgelegenen Epochen sogar die Toten mit einem Seil umwickelt, wahrscheinlich, weil sie dachten, dass sie auferstehen könnten und Angst hatten, dass sie zu den Lebenden zurückkehren. In alten Kulturen, die in die Zeit 3500 v. Chr. Zurückdatiert werden, legte man sehr großen Wert auf die Beerdigungszeremonien. Man baute aus Steinblöcken riesige Gräber mit einer Länge von 12 Metern, was ein Zeichen für die Wichtigkeit der Beisetzung war. In diesen Gräbern hatten 100 Tote Platz. Das Grab wurde mit Erde zugeschüttet. Diese Riesengräber sahen wie große Gebäude aus. Ihr Bau war mühselig und mit Kostenaufwand verbunden. In den vorgeschichtlichen, mit Märchen und Mythen verschmolzenen Zeiten glaubten einige Menschen auf dem europäischen Kontinent, dass diese Riesengräber Riesen für sich errichtet hatten. Im alten Griechenland legte man die Toten in einen Sarg aus Kalkstein. Dieser wurde Sarkophagus oder Menschenfresser genannt. Im Mittelalter glaubte man, dass die Seele des Menschen in seinem Herzen liegt. Deshalb war es der letzte Wille einiger Könige und großer Künstler, dass ihr Herz getrennt begraben wird. Zu den Berühmtheiten Europas, deren Herz getrennt beigesetzt wurde, gehören Napoleon Bonaparte, Dante und Chopin. In Gebieten wie Kanan und Iran wurden die Tote in eine Höhle oder in die Berge gebracht. In Nachscherostam liegen mitten im Berg große Grabstätten aus der Zeit der Achämeniden und der Sassaniden. Die iranischen Könige wie Darius der Große, Ardeschir, Darius der Zweite und Xerxes wurden im Gebirge beigesetzt. Angesichts der Belege, auf die Archäologen auf dem iranischen Hochebene stießen, scheint es, dass die Urvölker in diesem Gebiet ihre Toten in einem Zimmer, auf einem Hof oder auf Plätzen begruben, die eng mit ihrem Wohnort in Verbindung standen. Aber die arischen Völker, die in Iran einwanderten, bestimmten besondere Stellen für die Beisetzung ihrer Toten, die außerhalb ihrer Wohnplätze lagen, und eine getrennte Einheit bildeten. Bei den arischen Völkern wurden Menschen der einfachen Schicht in Erdgruben beigesetzt und über diesen Gräbern wurden dachförmig große Steinblöcke gelegt. Beispiele für solche Gräber finden wir im Friedhof der historischen Anlage von Sialk in Kaschan. Die Gräber der achämenidischen Könige aber waren von den Gräbern des einfachen Volkes verschieden. Sie wurden im Berg angelegt oder waren aus Steinen und standen im freien Gelände.
In den Ruinen von Memphis, einer antiken Stadt in Ägypten, wurde eine Steintafel gefunden, die den Leichnam eines der großen Persönlichkeiten der Achämeniden zeigt. Auf dieser Tafel ist der Leichnam auf einer Bahre abgebildet und um ihn herum stehen die Trauersänger. Diese Tafel wird heute im Berliner Museum aufbewahrt. In der Mythologie Irans gibt es ebenso Hinweise auf diese Art von Begräbnissen. Im Schahnameh mehr von Ferdowsi erfahren wir zum Beispiel über die Beerdigungssitten im alten Iran. Kyros und seine Familienangehörigen wurden in Grabbauten beigesetzt und Darius und seine Nachfolger in Felsgruften. Nach Angaben der Forscher ist das Grab von Kyros in der Nähe der Persepolis Tachte Jamschid die älteste Grabstätte im Iran. Diese Grabstätte wurde 530 bis 540 vor Christus aus weißem Kalkstein errichtet. Einige dieser Gesteine erreichen eine Länge von 7 Meter. Diese Grabstätte steht in den königlichen Gärten. Die Ruhestätte ist deutlich in zwei Bestandteile gegliedert. Eine Plattform mit 6 Stufen, die im Grundriss rechteckig ist und 165 Quadratmeter umfasst. Darauf steht eine Steinkammer mit nur 5 Quadratmetern, die ein schräges Dach aufweist. Ihre Wände sind zum Teil 5 Meter mächtig. Das Eingangstor zu dieser Ruhestätte liegt an der Nordwestseite. Als Kyros im Krieg gefallen war, wurde seine Leiche mumifiziert und auf eine Bahre aus Gold gelegt und wichtige Gegenstände seiner Herrschaft und seiner Heeresführung wurden neben ihn gelegt. In dem schrägen Dach der Ruhestätte sind 2 große Hohlräume, um ihr Gewicht zu vermindern. Einige haben gedacht, dass hier die Leiche Kyros und seiner Frau beigesetzt wurden. Dieses Gebäude ist auf der UNESCO-Liste für das Weltkulturerbe eingetragen. Eine andere Form der Grabstätten zur Zeit der Achämeniden bestand in Felsgrüften. Solche Felsgrüfte wurde zur Zeit Darius des Ersten und seiner Nachfolger angelegt. Sie liegt in den Felsen von Nachschirostam und in der Umgebung von Tachtejamschid. Sie sehen ungefähr alle gleich aus. Aber im alten Iran wurden die Toten nicht nur der Erde oder den Bergen anvertraut. Die Zarathustra im Iran ließen ihre Tote unter freiem Himmel liegen. Aus ihrer Sicht sind Erde und Feuer heilig und der Körper eines Toten wird, nachdem ihn der Geist verlassen hat, unrein und verunreinigt alles andere. Deshalb dürften die Toten nicht der Erde oder dem Feuer übergeben werden. Die Zarathustra haben seit den Sassaniden überall, wo sie lebten, offene Türme gebaut und die Toten dorthin gebracht und sie den Raubvögeln und wilden Tieren überlassen. Später sammelten sie die Knochen ein und brachten sie an einen besonderen Ort. Als der Islam in den Iran gelangte, wandten sich die Iraner dieser neuen Religion zu, was zu einem großen Wandel in ihrem Leben führte. Ihre Einstellung zum Tod und dem Leben nach dem Tod hatte auch eine Veränderung bei der Art der Beerdigung und dem Grabstättenbau zur Folge.
Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabat mit dem Titel Abre Bahar, das heißt Frühlingswolke.
شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شال فشان تا به بام جهان بالا پر گیرد شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک یاره سازان دل شیدا حلق را شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شال فشان تا به بام جهان بالا برگیرد تو جان پی در پی به داده دل
شوره گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Den heutigen Beitrag über die islamische Bekleidung, den Hijab, beginnen wir mit Worten des verstorbenen Vaters der islamischen Revolution Irans, Imam Khomeini. Er sagt, die Frau bildet Menschen heran und ist selber ein wichtiger Mensch. Die Frau ist Lehrerin der Gesellschaft. Aus dem Schoß der Frau gehen Menschen hervor. Wenn es keine Körperbedeckung und kein Schamgefühl gibt, wird unweigerlich die Erziehung anders verlaufen. Denn die Frau erzieht die Menschen. Wohl bzw. Unheil der Völker und Länder hängen von der Frau ab. Der Ursprung alles Guten und des Wohls ist die Frau. Wollen wir die Stellung der Frau betrachten, müssen wir uns die Einstellung zur Frau in den verschiedenen Gesellschaften und verschiedenen Denkschulen anschauen. Diese Einstellungen sind unterschiedlich und daher sind auch die Erwartungen, die an die Frau gestellt werden, voneinander verschieden. Insgesamt hängt diese Einstellung davon ab, wie der Mensch in einer Denkweise allgemein eingestuft wird. In den Denkschulen, die auf der göttlichen Lehre beruhen, steht der Mensch in der Schöpfung über den anderen Geschöpfen. Aus der Sicht des Islams werden alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht als Wesen gesehen, die eine hohe Stufe der geistig-seelischen Vollkommenheit erreichen können. Imam Khomeini hat in subtiler Weise über die Stellung der Frauen gesprochen. Er hat sie und ihre Stellung hervorgehoben und gelobt und sich dafür eingesetzt, dass sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Aus der Sicht des Begründers der Islamischen Republik Iran erziehen und verbessern die Frauen die neue Generation. Damit übernehmen sie eine lebensspendende Rolle in der Gesellschaft. Imam Khomeini hat daher das Wohl und die Entwicklung einer Gesellschaft von der Art des Einflusses der Frau auf die Gesellschaft abhängig gemacht. Er hat gesagt, in der islamischen Ordnung erhält die Frau die gleichen Rechte wie der Mann, nämlich Recht auf Bildung und Studium, Recht auf Arbeit und Eigentum, Rechte auf Wahlbeteiligung. Die Frau hat in allen Bereichen, in der der Mann ein Recht hat, selber auch Rechte. Imam Khomeini ist der Überzeugung gewesen, dass die Frau auch im politischen Bereich aktiv sein soll. Er hat gesagt, genauso wie die Männer sich an der Politik mitbeteiligen und ihre Gesellschaft schützen müssen, müssen auch die Frauen sich mitbeteiligen und unter Beachtung dessen, was der Islam sagt, die Gesellschaft schützen. Imam Khomeini hat also mit seinen konstruktiven Ratschlägen die Frau angespornt, am Gesellschaftsleben teilzuhaben und in allen Bereichen, von der Kultur bis zur Wirtschaft und Politik, tätig zu werden. Die Frauen nehmen an Demonstrationen und an Wahlen teil und sie haben während des 8-jährigen Krieges, den Saddam gegen den Iran führte, ihre Ehemänner und Söhne ermuntert, das Land zu verteidigen. Inzwischen haben Über- und Untertreibungen mit feministischer und liberalistischer Tendenz zu einem unguten Konkurrenzkampf zwischen Frauen und Männern geführt. Die Parole Freiheit und Gleichstellung mit den Männern hat die Frauen aus dem warmen Familiennest an die Arbeit außerhalb des Hauses gelockt und für Doppelbelastungen der Frauen gesorgt. Die Frau ist zwar an Rechte gelangt, aber sie hat mit der Zeit immer mehr ihre Rolle als Erzieherin der Familie aufgegeben. Diese Entwicklung aber widerspricht dem natürlichen wahren Wesen der Frau.
Imam Khomeini hat in seinen Weisungen wie folgt auf diesen Punkt hingewiesen. Die Völker werden eine Niederlage erleben, wenn den Frauen die wichtige Verantwortung für die Erziehung des Menschen genommen wird. Imam Khomeini, der Vater der Islamischen Republik Iran, hat oftmals darauf hingewiesen, dass die Frau ihre wahre Stellung erkennen muss und darin wirken soll. Er hat darauf hingewiesen, wie sehr der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, seine Tochter Hasrate Fatime alaihi salam beachtet hat und gesagt, dass dies ein Zeichen dafür ist, welchen besonderen Rang die Frau in der Gesellschaft besitzt. In seinen Äußerungen hat Imam Khomeini auf die kulturelle Rolle der Frau in Gesellschaft und Familie hingewiesen. Er fordert die Frauen auf, in Lehre und Erziehung, Kultur und Literatur, Philosophie, Mystik, der Koranlehre und allen wissenschaftlichen Disziplinen, die der Menschheit nutzen, sich Wissen anzueignen, denn Wissen führt zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Imam Khomeini unterstreicht, dass die Rolle der Frau als Mutter und als Ehefrau nicht im Gegensatz zu ihren Aktivitäten in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft steht. Die Frauen können wie die Männer an allen Angelegenheiten in der Gesellschaft mitbeteiligt sein. Die gesellschaftliche Mitbeteiligung der Frau soll jedoch nicht auf Kosten ihrer Würde gehen und Verdorbenheit, ungezügelte Freiheit und gesellschaftliche Missstände hervorrufen. Imam Khomeini schreibt der Frau genauso wie dem Mann Würde und menschliche Größe zu. Er ist der Überzeugung, um die Ehre der Frau zu erhalten, müssen die religiösen Regeln eingehalten werden und Anstand und Gottesfürchtigkeit gelten. Wahre Freiheit ist aus den Augen des Imams unter der Bedingung gegeben, dass die Freiheit mit dem islamischen Religionsgesetz und der islamischen Kultur übereinstimmt. Er sagt, in einem solchen Fall bietet Freiheit die Grundlage für hohe menschliche und islamische Werte. Nach Ansicht des Imams können die iranischen Frauen, welche den Hijab tragen und gleichzeitig aktiv in der Gesellschaft vertreten sind, der Weltbevölkerung neue Erfahrungen vorlegen. Die iranischen Frauen haben festgestellt, dass ihnen die islamische Bekleidung in der Gesellschaft ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit gibt. Imam Khomeini sagt, dass die islamische Bekleidung nicht gegen die Freiheit der Frau verstößt. Der Islam ist nur gegen Dinge, die die Anständigkeit und Keuschheit der Frau gefährden. Daher empfiehlt er, dass die Frau die reizvollen Körperpartien bedeckt. Dies ist die wichtigste Forderung, die ein Hijab erfüllen muss. Welcher Art es sein soll, bleibt der Frau dabei freigestellt. Die Wahrung des Hijabs und der Schamhaftigkeit zusammen mit nützlichen Tätigkeiten in der Gesellschaft gehören im Grunde zu den Errungenschaften der islamischen Revolution. Die Frauen sind im Iran der Überzeugung, dass der Hijab sie nicht daran hindert, an ihre Rechte zu gelangen. Mit ihrem Hijab können sie frei und ungestört in der Gesellschaft erscheinen und zusammen mit den Männern zum Aufbau des Landes beitragen. Mit seiner hohen Denkweise hat Imam Khomeini den muslimischen Frauen eine neue Identität gegeben. Er rückt in den Mittelpunkt, dass die Frauen sich selbst und ihre Fähigkeiten und Stellung erkennen. Er hat sie aufgefordert, nach Wissen zu streben und gleichzeitig ihre Seele zu läutern und gesagt, genauso wie die Wissenschaft für sich alleine nicht genügt, ist auch eine blinde Seelenläuterung sinnlos. Wissenschaft und Seelenläuterung müssen einander begleiten, damit der Mensch die Stufe der Menschlichkeit erreicht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.